Okay.
Heute das vierte Kapitel vom Buch Daniel, einen weiteren Traum von Nebukadnezar. Diesmal ist es ein Baum, von dem er träumt. Ein Baum mit vielen Ästen und Früchten, unter dem die Tiere sich auch wohlfühlen. Und dann kommt aber eine Stimme aus dem Himmel, die ankündigt, dass dieser Baum abgehauen wird. Und die Wurzel soll zwar stehen bleiben, aber alles andere wird abgehauen und der Baum nährt sich eigentlich nur noch von Tau und von Gras, was nicht so ganz passend für das Bild des Baumes ist. Und wieder hat Nebukadnezar niemanden, der ihm den Traum deuten kann. Der Unterschied ist diesmal, dass er von den Traumdeuter nicht verlangt, den Traum selber zu erzählen, was er in Kapitel 2 getan hatte, sondern sich mit der Deutung begnügt. Aber auch die kann ihm außer Daniel, von dem er inzwischen schon weiß, dass der Traum deuten kann, nur Daniel kann ihm den Traum deuten. Und die Deutung ist eben, dass dieser Baum, die mächtige Herrschaft Nebukadnezars ist, aber eben auch angekündigt wird, dass zumindest für eine gewisse Zeit diese Herrschaft unterbrochen wird und er wie die Tiere des Feldes leben wird. Und Daniel gibt ihm sogar auch einen guten Rat, um vielleicht dieses Urteil abzuwenden, dass er Almosen geben soll. Aus dem biblischen Text her ist nicht ganz klar, ob er das auch tut. Die Midrashim, wie wir sehen werden, gehen davon aus. Aber in jedem Fall dauert es noch 12 Monate, und dann wird Nebukadnezar nochmal dargestellt als jemand, der sich brüstet, wie groß Babel ist, und er hat es doch gegründet. Und dann wird er eben aus seinem Königreich verstoßen, lebt mit den wilden Tieren, und nach 7 Zeiten, die man wohl als 7 Jahre sehen muss, kommt er wieder zurück. Und dann wird auch am Schluss ein kurzes Gebet von ihm zitiert, wo er Gott anerkennt und preist für seine Rettung. Also das ist im Groben das, was in Kapitel 4 vorkommt. Ich habe diesmal zuerst einen Text von Don Yitzhak Abarbanel, der uns ja schon viel durch die Propheten begleitet hat. Und er hat auch einen eigenen Kommentar zum Buch Daniel geschrieben, der auch im Gegensatz zu den anderen Kommentaren, die einfach nach den Büchern, die er kommentiert, genannt werden, einen eigenen Namen hat, nämlich Ma'ayanei HaYeshua, die Quellen des Heils. Und es war ihm wohl auch wichtig, das Buch Daniel, das ja gerade auch in der christlichen Auslegung viel auf Jesus gedeutet worden ist, für sich mit vielen messianischen Vorstellungen befasst, sich damit auseinanderzusetzen. Das werden wir sicher auch in der zweiten Hälfte des Buches, wo die Visionen Daniels kommen, noch ein bisschen mehr sehen. In dem Text, den ich heute ausgewählt habe, geht es eben eher darum, den Zusammenhang zwischen unserem Kapitel und den 3 vorhergehenden, in denen ja auch Nebukadnezar vorkam, zu zeigen. Und da sehen wir auch, dass es eben für traditionelle Kommentatoren ja eine wichtige Frage ist, wie hängen die Kapitel aneinander, warum kommt das eine nach dem anderen, während wir ja letztes Mal auch gesehen haben, dass moderne Kommentatoren es nicht so wahnsinnig stört, wenn zum Beispiel in Kapitel 3 die Gefährten Daniels genannt werden und nachher nie wieder auftauchen. Und Daniel erstaunlicherweise in Kapitel 3 überhaupt nicht vorkommt, weil eben nach modernen Theorien hier einfach Erzählungen gesammelt worden sind, die nicht notwendigerweise zusammengehören. Aber das ist eben etwas, was für traditionelle Auslegung nicht geht. Und so versucht Abarbanel zu erklären, wie Kapitel 4 mit den 3 vorangehenden Kapiteln zusammenhängt. Nebukadnezar träumte von den 4 Königsherrschaften, die über die Welt herrschen werden, also Kapitel 2, und von der Königsherrschaft des Ewigen, die nach ihnen kommen wird, wie es in dem Traum von der Statue, die er zuerst sah, erwähnt wird. Er plante in seinem Herzen, diesen Beschluss des Höchsten aufzuheben und die Angelegenheiten der irdischen Königsherrschaften so zu regeln, dass die Menschen sich ihm und seinem Samen auf Ewigkeit ergeben und unterwerfen werden. und seine Königsherrschaft nicht einem anderen Volk überlassen wird. 2,44. Und zu diesem Zweck, jetzt kommen wir zu Kapitel 3, errichtete er die Statue im Tal von Dura und brachte alle Nationen und Königreiche dazu, zu kommen und sich vor ihr niederzuwerfen. So als hätten sie einen ernsten Schwur auf sich genommen, erfüllt und geschworen, gelobt und für sich und ihren Samen garantiert, dass sie dem Haus Nebukadnezars und seinem Samen dienen und sich nicht wieder gegen ihn erheben werden, solange die Erde besteht. Denn darum ging es bei dieser Statue, wie ich erläutert habe. Und dies waren der Stolz und die Fantasie, die im Herzen Nebukadnezars aufstiegen, über die der Prophet sagt, und du hast in deinem Herzen gesagt, in den Himmel werde ich aufsteigen, über die Sterne Gottes, also das ist das Stück, das Abarbanel zitiert, ich habe noch den Rest des Verses hinzugefügt, über die Sterne Gottes werde ich meinen Sitz erheben und ich werde auf dem Berg der Versammlung sitzen im äußersten Norden. Das ist aus Jesaja 14, was eben ein Gerichtswort über Babylon ist und wo dem König von Babylon vorgeworfen wird, dass er sich Gott ähnlich machen wollte. Und wir werden gleich auch im weiteren Verlauf sehen, dass diese Prophetie eigentlich Abarbanel anwendet, um den Stolz Nebukadnezars zu zeigen und damit den Hintergrund für unser Kapitel zu schaffen. Damit will er sagen, dass er mit seinem Bemühen und seinem Ratschluss den obersten Beschluss und das eingeschriebene Urteil aufheben wird. Nicht, dass er vorhatte, in den Himmel hinaufzusteigen und dem Höchsten gepriesen sei, er gleich zu werden. Denn Nebukadnezar war ein Frevler und groben Sinnes, aber kein Dummkopf. Sozusagen, er wusste, dass er nicht in den Himmel aufsteigen kann. Sondern sein Gleichwerden mit dem Höchsten und sein Aufstieg zum Himmel waren nichts anderes als sein Gedanke, den himmlischen Beschluss durch sein Bemühen und seinen Ratschluss aufzuheben. Denn dieses, das heißt das Aufheben von Beschlüssen, ist der göttlichen Kraft, die an nichts gebunden ist, vorbehalten. Denn sie wirft Gedanken und Ordnungen um. Und der Mensch kann so nicht handeln. Und wegen dieses großen Stolzes wurde über ihn beschlossen, aus den Menschen ausgestoßen zu werden und als Wildesel, eine Formulierung aus Hiob, unter den Tieren umherzugehen. Und dies war Maß gegen Maß. Er beabsichtigte, die Königsherrschaften aufzuheben, die nach ihm und nach dem Sohn seines Sohnes kommen sollten, im Gegensatz zum Beschluss des Höchsten. Und seine Strafe wird sein, dass er auch in seinem Leben fürchten wird und aus seiner Königsherrschaft vertrieben wird. Und auch nicht wie die übrigen Menschen bleiben wird, sondern wie das Vieh des Feldes und die Tiere des Waldes. Und dies ist es, was der Prophet Jesaja in seinem Buch sagte. Ich werde zu Höhen der Wolken hinaufsteigen, gleich werde ich sein dem Höchsten. Aber in die Unterwelt wirst du hinabgebracht werden, in das Tiefste der Grube. Die dich sehen, werden auf dich achten, dich betrachten. Ist das der Mensch, der die Erde erzürnt hat, die Königreiche erschüttert hat? Jesaja 14, 14 bis 16 und die übrigen Verse. Und das Ende seines Ausspruchs war, richtet seinen Söhnen die Schlachtbank her für die Schuld ihrer Väter, dass sie sich nicht erheben und das Land erben und den Erdkreis mit Städten füllen. Und ich stehe über sie auf, Spruch des Ewigen der Heerscharen, und reiße Babylon seinen Namen aus, ein Überrest, Enkel und Urenkel, Spruch des Ewigen. Und ich mache sie zum Erbe der Igel und zu Wasserteichen. Das heißt, was Nebukadnezar dachte, dass sein Same für immer über die Welt herrschen werde und Babylon für immer das mächtigste Reich sein werde, wird sich nicht erfüllen und wird nicht sein. Sondern die Nationen, die geschworen hatten, sich vor seiner Statue niederzuwerfen, werden seinen Söhnen eine Schlachtbank bereiten. Das heißt, sie werden sich gegen sie erheben und sie töten, wie sie es mit Belshazzar getan haben. Und sie werden sich nicht wieder erheben. Und sie werden das Land nicht erben, wie ihr Vater dachte. Aber andere Könige und Bedränger, Feinde des Ewigen, auch nicht. Und dies bedeutet, und den Erdkreis mit Städten füllen. Dies sind Königreiche, über die seine höchste Weisheit beschlossen hat, dass sie aufeinander folgen werden. Und auch Babylons Name und Überrest wird abgehauen werden, da sie nicht mehr das erste der Königreiche sein wird. Die Strafe, auf die im Traum vom Baum angespielt wird, kommt also zu Nebukadnezar, weil er die Statue im Tal von Dura gemacht hatte. Und es wurde ihm gezeigt, dass der Mensch ein Baum des Feldes ist, wie es in Deuteronomium 20,19 heißt, und dass er wie jener große, hohe und schöne Baum ist, aber er war gewachsen und verging notwendigerweise. Und da er die Absicht hatte, seine Königsherrschaft auf ewig nach sich einzurichten, gehörte es zu seiner Strafe, dass die Obersten, deren Beschluss er aufheben wollte, beschlossen, dass seine Königsherrschaft ihm zu seinen Lebzeiten genommen werde und er nicht nur von der Königsherrschaft verbannt werde, sondern auch von der Menschheit. Und daher war das Ende der Erzählung vom Traum und auf einem Beschluss der Engel beruht die Sache und auf einem Spruch der Heiligen die Frage, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über die Königsherrschaft der Menschen gebietet. Und er gibt sie, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen kann er dazu erheben. Daniel 4,14. Das heißt, diese Strafe wurde ihm gegeben, um bekannt zu geben, dass der höchste Gott über die Königsherrschaft der Menschen gebietet. Und die Herrschaft über sie gibt er, wem er will. Und damit wies er auf die drei Königreiche hin, die nach ihm kommen werden. Persien und Medien, Griechenland und Rom. Und indem er sagt, und den Niedrigsten der Menschen kann er dazu erheben, spielt er auf das Königreich des Ewigen aus Israel an, die in der Verbannung die Niedrigsten der Menschen sind und nach jenen Königreichen als Königreich und hoher Stand aufstehen werden. Ja, soweit Abarbanel in seinem Versuch, das Kapitel 4 in den Kontext des Buches einzubauen. Anmerkungen dazu? Herr Müller.
Ja, wir hatten am letzten Dienstag darüber gesprochen, welche Statue er aufgestellt hat. Und hier kommt meiner Ansicht nach ja einwandfrei raus, dass es seine Statue war.
Ja, ist mir auch beim Übersetzen aufgefallen. Da
Das heißt also, die
habe ich mich
Frage,
dazu
die
erinnert.
auftaucht, ist doch, wie hätte sich die Erzählung des Feuerofens geändert, wenn wir die Statue als seine Statue angenommen hätten? Was wäre aus der Erzählung geworden?
Ich bin nicht sicher, ob sich was geändert hätte, denn auch die Verse aus Jesaja, die Abarbanel bringt, da geht es ja gerade darum, dass ein König aus Fleisch und Blut den Hochmut hat, sich Gott gleichstellen zu wollen. Und wir hatten ja auch, das hatte Anita ja auch angemerkt letztes Mal, dass in gewissem Sinne ja Götzendienst ist, wenn ein Mensch sich Gott gleich machen will. Und vielleicht ist das sogar gerade hier die Erklärung von Abarbanel ein gutes Beispiel zu zeigen, sozusagen, es geht gar nicht um irgendwelche Götter, die sich vielleicht in einem Himmelspantheon befinden, sondern das Verwerfliche ist, dass der Mensch, der König, sich zu Gott machen will. Und das ist schon unerträglich. Und auch darum, wenn er sozusagen die Statue einfach als aufstellen würde, als eine Ehrenbezeichnung, könnte man vielleicht sagen, okay, Königsbrauch soll man sich halt vor ihm niederwerfen. Aber wenn dahinter steht, und so zumindest interpretiert es ja Abarbanel, dass der König sich wie Gott gleichstellen will, dann wird es eben problematisch und wird das, was in der Bibel auch als Götzendienst gilt.
Wir haben, glaube ich, keinen König in der Antike, der nicht von sich eine Statue aufstellen lässt.
Stimmt vermutlich, außer den biblischen Königen, von denen wir das nicht wissen, aber Die Statuen können aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Da müsste man wohl noch mal nachsehen, wie weit die Könige sich als. Und das war, ich meine, das war ja auch eigentlich das Problem der ersten Christen, die wollten ja auch keine Opfer vor dem Kaiser darbringen, weil der Kaiser sich vergotten ließ. Das ist, im Grunde genommen ist da ist auch
Ja.
ein ähnlicher Fall.
Ja, sie nehmen dann das Niederfallen als Opfer oder als Anbetung, was es aber nicht ist. Es ist ja nur die Bestätigung, ich bin also ab sofort ein Vasall von dir, gelobe dir Loyalität und so weiter und so weiter.
Ich denke, das ist
Das
genau
ist
die
die
Frage, die
Niederfallen.
man jedes Mal untersuchen muss. Es kann sein, dass es nur das ist, aber es kann auch sein, dass da mehr hintersteht. Und zumindest von einigen Königen wissen wir, dass da mehr hinterstand. Und das ist auch, also zumindest bei den römischen Kaisern, ist das, glaube ich, nicht etwas, was sofort kam, aber spätestens bei Nero war das ziemlich klar, dass sie sich haben vergotten lassen. Und ich bin also bei den Pharaonen war es, glaube ich, relativ klar, aber ich kann es nicht genau wirklich für alle alte orientalischen Könige sagen. Ich würde mal wahrscheinlich, je weiter man in die späteren Zeiten kommt, desto klarer ist die Vergottung der Könige dann auch irgendwo. Und zumindest sowohl Juden als auch Christen haben als das Niederfallen von dem König irgendwann so gesehen, dass es heißt, ihm göttliche Ehre zu erweisen und nicht nur einfach zu sagen, wir erkennen ihn als Oberherrn an. Frau Krüger-Dohm.
Für mich kommt hier ein ganz neuer Blick auf Nebukadnezar rein, denn da hieß es noch, und Nebukadnezar war anständig, sodass ein Wunder durch ihn geschehen konnte. Und jetzt wird eine ganz andere Seite von ihm herausgearbeitet.
Ja,
Denn
wobei
ich fand es
andere.
irgendwie total plausibel, dass wenn man mit einem Wunder rechnet und damit kalkuliert, dass das dazu führt, dass es nicht eintritt. Aber bei Daniel ist es eben eingetreten mit seinen Kameraden das wurde dann damit begründet, dass Nebukadnezar ein anständiger Mensch war. Und jetzt wird eben was Hinterstand zusätzlich halt. Aber es ist, für mich war das ein totaler Wechsel in der Beurteilung von Nebukadnezar.
Wobei auch ja innerhalb von Kapitel 4 nochmal ein Wechsel kommt, denn am Schluss erkennt er ja sozusagen an, dass er die Strafe verdient hat und preist Gott. Da werden wir gleich auch noch zu hören. Und auch da die traditionelle Auslegung hat unterschiedliche Beurteilungen Nebukadnezars auch in diesem Kapitel. Aber ja, er ist eine schillernde Figur, die man nicht so einfach schwarz oder weiß zeichnen kann.
Naja, es
Ja,
fällt einem schwer, hier irgendwas Weißes bei Nebukadnezar zu sehen.
am Schluss, dass er schließlich und endlich Gott anerkennt, könnte man als etwas Weißes ansehen. Dass er dann Gott preist dafür, dass er ihn gerettet hat.
Ist ein Happy End.
Ja, in gewisser Weise. Aber auch da werden wir gleich sehen, die rabbinischen Quellen sind durchaus auch nicht unbedingt der Meinung, dass man ihn da als positiv sehen muss. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt bei dem König, der den Tempel zerstört hat. Frau Fricke.
Ja, ich meine, zu viel Macht ist schon vielen Leuten zu Kopf gestiegen. Und er ist ja wirklich sehr hoch aufgestiegen in der Hierarchie der Könige. Und ich denke, das kann schon zu einem Gefühl führen, dann, dass man ja allmächtig ist, der Größte ist. Also ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass er da reingerutscht ist, der Nebukadnezar.
Ja, sozusagen noch ein Land erobert und noch ein Land erobert und
Ja.
keiner kann ihm Widerstand leisten. Und ja.
Das verändert den Charakter, glaube ich,
Ja,
eigentlich.
und was mit machttrunkenen Menschen geschieht, fehlen uns ja auch in der heutigen Zeit wenig Beispiele, um zu sehen, wo das hinführen kann. Ja. Herr Müller. Ja, Ihre Hand tauchte einfach so, hat sich
Ist
selbstständig
meine
gemacht.
Hand?
Kein Problem. Jetzt ist sie wieder weg. Ja, unser zweiter Text ist wieder aus dem Buch von Rivka Raviv, von dem wir ja schon einige Texte gelesen haben. Und genau wie sie auch in Kapitel 3 sich eben damit auseinandergesetzt hat, dass eben dieser Nebukadnezar, von dem ja das Buch Daniel erzählt, der Zerstörer des Tempels ist, so geht sie da auch im Bezug auf Kapitel 4 drauf ein. Auch in Kapitel 4, dem letzten der von Nebukadnezar handelnden Kapiteln, das von dem Traum vom Baum, den Nebukadnezar träumte, und von Daniels Rat, das Urteil durch Wohltätigkeit abzuwenden, erzählt, gibt es keinerlei Hinweis auf den historischen Rahmen der Tempelzerstörung. Auch hier, wie in den Midrashim zu den vorangehenden Kapiteln, verbinden die homiletischen Ausleger die Tempelzerstörung mit der biblischen Erzählung. Vor allem wird das Urteil über Nebukadnezar, dass er mit den Tieren des Feldes leben wird, im Midrash Tanhuma vor dem Hintergrund der Verachtung, die er Zedekia, dem letzten König von Juda, zum Ausdruck brachte, erklärt. Zedekia zog hinauf, um eine Gabe hinaufzubringen. Nebukadnezar sagte: Speise mit mir zu Mittag. Und er hielt ein Mahl ab. Und eine Mahlzeit in Babylonien ist nicht wie eine Mahlzeit im Land Israel. Er brachte vor ihm Fleisch hinein, das glitzerte. Er sah, wie Nebukadnezar aß und sein Speichel auf seinen Bart floss. Zedekia betrachtete ihn und wunderte sich. Diesem unterwirft sich die ganze Welt. Er speiste mit ihm. Was tat Nebukadnezar? Während er speiste, nahm er ihm einen Eid ab. Er sagte zu ihm, dass du nicht in dein Land gehst und mich allein lässt. Zedekia verabschiedete sich und ging in das Land Israel. Er begann Nebukadnezar zu verachten und verriet jenen Eid. Und Ezechiel rief über ihn aus, der seine Selbstverwünschung verschmäht hat. Die Könige, die mit ihm zu Tisch saßen, hörten es, schickten zu ihm und sagten: Zedekia sitzt da und macht sich über dich lustig. Was tat er? Sofort schickte er, und man brachte Zedekia herbei, und er gab ihm Gerste zu essen, stellte ihn hin und gab ihn der öffentlichen Verachtung preis. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: So gibst du ihn der Verachtung preis? Bei deinem Leben, du wirst die Welt nicht eher verlassen, als bis alle Geschöpfe über dich lachen werden, wie es heißt, und von den Menschen wird man dich vertreiben. Daniel 4,29. Und nicht nur das, sondern wie du ihn der Verachtung preisgegeben hast, so wirst du vor allen Geschöpfen der Verachtung preisgegeben werden. Wie es heißt, und der Raub der Tiere wird dich erschrecken. Habakuk 2,17. Rabbi Abba Kahana sagte, er wurde Bräutigam aller Tiere. Das ist ein Wortspiel mit dem Verb, also bei Habakuk, das Verb Yechitan kommt eigentlich von der Wurzel, die Schrecken verbreiten hat, aber es hat eben dieselben Konsonanten wie das Wort für Bräutigam, Chatan, und auf die Weise wird ja die Beziehung hergestellt. Und was war die Ursache für diese Verachtung, dass er Zedekia der Verachtung preisgegeben hatte? Diese Erklärung vervollständigt die Erklärung, die sich aus dem Wortlaut des Bibeltextes ergibt, nachdem Nebukadnezar wegen seines Stolzes damit bestraft wird, wie eines der wilden Tiere auf dem Feld zu leben. Theoretisch hätte eine andere Strafe verhängt werden können, um Nebukadnezar zu demütigen. Und der Midrasch lehrt uns, dass hier historische Gerechtigkeit geübt wurde. Maß gegen Maß. So wie Nebukadnezar Zedekia Tierfutter zu essen gab und ihn der öffentlichen Verachtung preisgab, So wird er Tierfutter essen und vor allen der Verachtung preisgegeben werden. Auf diese Weise wurde das historische Bild in die Erzählung eingetragen. Zidkia war ein Vasallenkönig Nebukadnezars, der ihm untergeordnet war und ihm Treue geschworen hatte. Und nachdem Zidkia seinen Eid gebrochen hatte, vergriff sich Nebukadnezar an ihm. Auch in einer weiteren Tradition im Midrash Tanchuma wurde das historische Bild in die Erzählung in Kapitel 4 eingetragen. Als Nebukadnezar den Traum und seine Deutung sah, begann er zu Daniel zu sprechen. Was rätst du mir? Er sagte zu ihm, jene Armen, die du hungrig, durstig und nackt aus ihrem Land verbannt hast, öffne ihnen deine Speicher und ernähre sie. Vielleicht kannst du den Traum heilen, wie es heißt. Daher, König, möge mein Rat dir gut sein. Löse deine Sünden durch Wohltaten aus und deine Schuld durch Barmherzigkeit den Armen gegenüber. Vielleicht wird dein ruhiges Leben andauern. Vers 24. Da er Israel sah, wie es durch die Verbannung verwirrt war, von Hunger geschlagen, gab er einen solchen Rat aus Erbarmen mit ihnen. Sofort öffnete dieser Frevler seine Speicher und verteilte ihnen 12 Monate lang. Diese Tradition trug in das historische Bild auch den Rat Daniels an Nebukadnezar ein. Infolge der Verbannung und der Zerstörung kam es zu tiefer Armut der Verbannten und Daniel wollte seinen Brüdern helfen, als er Nebukadnezar seinen Rat gab. Im weiteren Verlauf erwähnt der Ausleger, dass Nebukadnezar als Judenhasser galt, der sie getötet hat, den Tempel zerstört hat und sie verbannt hat. Schlussendlich ergibt sich aus der Gesamtheit dieser Traditionen, dass es keine Diskrepanz zwischen Nebukadnezar im Buch Daniel und dem biblischen Nebukadnezar gibt. Die Geschehnisse um Nebukadnezar sind in der bedeutenden historischen Wende, die er in seiner Zeit und durch seine Schuld bewirkt hat, verwurzelt. Und der historische Hintergrund dient den Erzählungen und ihrer Erläuterung. Soweit die Midrashim, die Tempelzerstörung durch Nebukadnezar und die Exilierung hier in das Geschehen von Kapitel 4 einbauen. Dazu Anmerkungen. Herr Müller, ich kann nicht sehen, ob Ihre... Ja, jetzt melden Sie sich. Gut.
Was ist damit gemeint? Werden vorher, eine Seite vorher, den Begriff Wildesel gehabt. Und jetzt haben wir das erlebt mit den Tieren. Das ist ja nur ein Bild. Ist der wahnsinnig geworden oder was bedeutet das?
Der Gedanke ist wohl, dass er in die Wüste vertrieben wird und sich ernähren muss von dem, was man halt, oder nicht unbedingt in die Wüste, aber ins unbebaute Land und sich ernähren muss wie die wilden Tiere von dem, was man halt auf dem Feld, auf dem Land findet.
Von wem ist er vertrieben worden?
Den historischen Hintergrund dafür gibt es nicht. Wir werden gleich im folgenden Text sehen, dass von Nabonid, dem letzten babylonischen König, so etwas erzählt wird. Da gibt es zeitgenössische Urkunden, die erzählen, dass er für einige Jahre lang aus Babylon verschwunden ist und irgendwo wohl eben in der Wildnis gelebt hat. Und historisch gesehen könnte man überlegen, ob hier eine Tradition über Nabonid auf Nebukadnezar, der natürlich für die jüdische Tradition viel wichtiger ist, übertragen worden ist. Von allem, was wir von Nebukadnezars Herrschaft wissen, ist sowas nicht passiert. Und also der Gedanke mit dem Wahnsinnigwerden, der steckt wohl schon drin, denn am Schluss bei seinem Dankgebet sagt Nebukadnezar, dass sein Verstand zu ihm zurückkehrt. Also das mag also wirklich nicht nur um eine sozusagen physische Vertreibung gehen, sondern dass er ja auch das sozusagen den Verstand, der den Menschen vom Tier unterscheidet, den auch verliert. Das gehört wohl auch dazu.
Weil dieser Verlust, dass er also wirklich irgendwie den Verstand verloren hat, das war doch nach dem Menetekel.
Das ist Belshazzar, ja.
Durch das Menetekel.
Nein, die Geschichte haben wir nächste Woche, aber die bezieht sich nicht auf Nebukadnezar, sondern auf Belshazzar.
Ja, da komme ich sowieso durcheinander, weil Belsazar wird ja auf der Seite, anderen Seite auch Daniel genannt.
Ja, das ist wirklich gerade eben in unserem Kapitel. Es wurde im ersten Kapitel, als Daniel und seine drei Gefährten vorgestellt wurden, und sie eben ausgebildet werden, um am babylonischen Hof zu dienen, wurde uns ja gesagt, dass sie alle babylonische Namen bekamen. Und schon da wurde gesagt, dass Daniels Name Belshazzar war. Und der taucht auch in Kapitel 4 auf. Und warum auch immer, das ist eben tatsächlich der Name Belshazzars, der Sohn Nabonids war und eben solange sein Vater abhanden gekommen war, sozusagen als letzter König von Babylon geherrscht hat. Und ob das nun absichtlich ist, dass man gerade den Namen Belshazzar für Daniel gewählt hat oder einen anderen, aber es irritiert natürlich. Dass man also aufpassen muss, dass man die beiden Belshazzars nicht miteinander verwechselt. Ja. Cor.
Ja, gut. Ich finde das auch irritierend, aber ich wollte noch mal ein bisschen über die historische Hintergrund. Ist denn auch in den babylonischen Geschichte etwas bekannt über diese Geschichte und Daniel und oder etwas Ähnliches? Das oder
Also
war
Daniel ist
bei
überhaupt
den
nicht bezeugt,
Daronie zu sehen?
außerbiblisch.
Was?
Daniel ist außerbiblisch überhaupt nicht bezeugt. Das ist
Nee, nee.
ein Hofbeamten, ein Traumdeuter namens Daniel gegeben hat. Das haben wir nicht in babylonischen Urkunden. Und wie ich vorhin sagte, es gibt einige Texte, die von Nabonid, also dem
Ja, genau.
letzten König, der Enkel oder Urenkel von Nebukadnezar vielleicht gewesen sein müsste, von dem wird so etwas berichtet, dass er einige Jahre von seiner Herrschaft vertrieben worden ist, auch wenn man nicht genau weiß, warum. Aber da haben wir Zeugnisse für. Und während von Nebukadnezar selber, nach allem, was wir aus der babylonischen Geschichte wissen, hat er bis zu seinem Tod als mächtiger König weiterregiert. Da war nichts, was zu dem passt hier. Und darum eben die Überlegung, ob vielleicht hier eine Tradition von Nabonid auf Nebukadnezar übertragen worden ist.
Ah ja, okay, danke.
Herr Müller, haben Sie sich noch mal gemeldet?
Ja,
Nein.
ich.
Die Hand hat sich selbstständig gemacht, wie die Hand von Belshazzar, die wir nächstes Mal haben
Genau.
werden. Ja, und im Übrigen kommt hier auch in der Beurteilung von Sidkia, dem letzten König von Juda, da kommt durchaus der Gedanke, Herr Müller, den Sie vorhin erwähnten, dass es ja eigentlich kein Problem ist, als Vasall einen König anzuerkennen. Das wird sogar Sidkia, der letzte König von Juda, war Vasallenkönig und hat Nebukadnezar die Treue geschworen und man kann wohl annehmen, dass er in diesem Rahmen sich auch vor ihm niedergeworfen hat. Ist einfach relativ logisch. Und da hat die Bibel überhaupt kein Problem mit, nicht nur, dass sie kein Problem hat, sondern dass Zedekia nach einigen Jahren Herrschaft, das wird im zweiten Buch der Könige berichtet, dass er gegen Nebukadnezar eine Revolte beginnt mit anderen Königen in der Hoffnung, dass Ägypten ihn unterstützen wird, wird durchaus als Sünde gesehen. Also dass Zedekia nicht nur ein König war, der Gott nicht treu war und die Tora nicht gehalten hat, sondern auch seinen Eid dem babylonischen König, seinem Oberherrn, nicht gehalten hat und dass das auch einer der Gründe war, warum das Königreich Juda untergegangen ist. Also in dieser Hinsicht, und das hatten wir ja auch schon, das hatten wir bei Abarbanel gesehen, im Kommentar zu Jona, wo er ja dauernd sagt, Ninive, Assyrien muss erhalten bleiben, um Gottes Strafen der Hand gegen das Königreich Israel zu sein. Also der Gedanke, dass diese Feinde, diese Eroberer letztlich mit Willen Gottes handeln, der ist da. Und deswegen muss man sich eben auch Nebukadnezar unterwerfen, denn Gott hat ihn zum Herrscher der Welt gemacht. Dass man ihn nicht als Gott anerkennen darf, ist nochmal eine andere Frage, aber sozusagen als weltlichen Herrscher, dem man sich unterwerfen muss, weil man halt zu schwach ist, das wird durchaus als etwas, was gefordert wird, gesehen. Und deswegen wird auch die Rebellion Sidkias, die auch abgesehen davon wahrscheinlich eine politische Dummheit war, aber sie wird auch als religiös verwerflich, eben als Eidbruch da gesehen.
Wird dann irgendwo dem jüdischen Gott auch mal der Vorwurf gemacht, warum er so Leute überhaupt als Herrscher eingesetzt hat?
Fällt mir jetzt im Moment so nicht an. Ich glaube, das wird schon irgendwie akzeptiert, dass das die strafende Hand Gottes ist, die durch diese Könige kommt. Es ist vielleicht auch eine gute theologische Möglichkeit, dabei bleiben zu können, dass der Gott Israels der Herrscher über alles ist. Wenn man selbst das Tun der Feinde als etwas ist, was Gott will, sieht, dann ist man zumindest aus dem Problem raus, dass diese Könige und deren Götter vielleicht stärker als der Gott Israels sind. Das mag auch dahinter stehen. Es gibt schon einige Texte, die dann sagen, ich weiß nicht, ich glaube, bei Jesaja ist es irgendwo, ich bin nicht mehr ganz sicher, wo auch zu Nebukadnezar gesagt wird: Ja, du, ich habe dich zwar auserwählt, um das Königreich Juda zu strafen, aber du hast übertrieben und natürlich wirst du auch dafür bestraft werden. Also man kommt nicht gut damit weg, das Werkzeug Gottes für sowas zu sein. Und da gibt es auch irgendwo Diskussionen darüber, man hätte ablehnen können. Nach dem Motto zu sagen, wenn Gott Israel strafen will, soll er das bitte selber machen und sich nicht dafür zur Verfügung stellen.
Aus dem Grunde wurde ja auch im Buch Esther der König mit seinen 127 Ländern extra aufgeführt.
Ja, das geht auch in die Richtung, wo im Buch Esther ja überhaupt in dem Sinne keine theologischen Fragen gestellt werden, die aber die natürlich kräftig im Hintergrund stehen.
Naja, weil 127 genau die Hälfte ist von Melech. Und als Melech wurde nun mal der oberste Gott genannt gesehen.
Ja, wir hatten ja auch den Midrasch gegeben, der sagt, dass immer wenn es im Buch Esther nur König und nicht der König Achasverosch heißt, eigentlich der König der Welt, Gott gemeint ist. Auch diesen Gedanken gibt es. Frau Krüger-Dohm. Frau Krüger-Dohm? So aus, dass Sie
Es
eingefroren
hätte ihm
sind.
ja auch nicht so viel genutzt, wenn er Nein gesagt hätte zu der Ernennung als König oder Auserwählung als König. Denn das sehen wir ja am Buch Jona.
Ja,
Es ist schon sehr schwer.
wenn Gott das will, sollte man es ihm lieber nicht ausreden. Ja.
Naja, machen wir uns nichts vor. All diese Wundergeschichten, die wir jetzt gerade gelesen haben und wahrscheinlich auch noch lesen werden, gehen ja alle in die Richtung Universalismus. Das ist ja der wahre, das Zielobjekt.
Ja, eben zu zeigen, der Gott Israels ist König über die ganze Welt, über alle Menschen. Das werden wir auch gleich noch im folgenden Text von Rivka Raviv sehen, dass man zu dieser Erkenntnis wohl gerade in der Diaspora gekommen ist, wo man eben unter anderen Völkern lebt. Solange man unter sich lebte, war der Gedanke vielleicht weniger naheliegend, aber in dem Moment, wo man Minderheit unter anderen ist, wird es plötzlich aktuell, Gott als einen universellen Gott zu sehen. Ja, ich denke, dann gehen wir zu dem folgenden Text von Rivka Raviv, der sich eben mit dem Gebet Nebukadnezars im Kapitel 4 befasst. In Kapitel 4 befasst sich die Schrift mit Nebukadnezars zweitem Traum, dem Traum vom Baum. Dieses Kapitel ist zum größten Teil in der ersten Person als Zitat der Worte Nebukadnezars verfasst. Im Laufe des Kapitels macht Nebukadnezar viele Wandlungen durch, verlässt für einige Jahre seinen Palast und lebt wie ein wildes Tier auf dem Feld. Und schließlich kehrt er in seine vorige Situation zurück. Am Ende des Kapitels berichtet Nebukadnezar von seinem Gebet an seinen Schöpfer. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel. Mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten und den ewig Lebendigen lobte und verherrlichte ich, dessen Herrschaft auf ewig ist und seine Königsherrschaft von Generation zu Generation. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts und nach seinem Willen tut er am Heer des Himmels und an den Bewohnern der Erde. Und niemanden gibt es, der ihm widersprechen und sagen wird, was hast du getan? Dieses Preisgebet bezeugt die Anerkennung der Macht des Gottes des Himmels, absolut über die ganze Schöpfung zu herrschen, von Seiten des Königs. Es handelt sich nicht um eine monotheistische Anerkennung und in demselben Kapitel wird ein Götze erwähnt, Daniel, dessen Name Belshazzar ist, wie der Name meines Gottes, also da steht der Gottesname, der babylonische Gottesname Bel, steckt da drin. Diese Anmerkung scheint zu belegen, dass sein Glaube an den Gott des Himmels nichts anderes als die Zufügung eines Gottes zu seinem Götterpantheon war. Es handelt sich zwar um einen besonders ernstzunehmenden Gott, den er im weiteren Verlauf wieder preisen wird. Dieser Gott gilt in seinen Augen als König des Himmels, dessen Tun sich in Wahrheit und Gerechtigkeit vollzieht, vor allem gegenüber den Stolzen. Jetzt preise, erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels, dessen Taten alle Wahrheit sind und seine Wege recht, und die, die in Stolz dahergehen, kann er demütigen. Nebukadnezars Gebet beschließt die vier Nebukadnezar-Kapitel des Buches. Ein Vergleich zwischen diesem Gebet und seinen vorangehenden Gebeten belegt eine Entwicklung in der Glaubenserkenntnis des Königs, dem Gott Daniels, gegenüber. Also wir haben zunächst die Worte Nebukadnezars nach der Deutung des Traums von der Statue in Daniel 2,47. Wahr ist, dass euer Gott der Götter ist, der Herr der Könige, der Offenbarer von Geheimnissen, denn du konntest dieses Geheimnis offenbaren. Dann haben wir das Gebet Nebukadnezars nach dem Wunder im Feuerofen in Daniel 3, 28, 32 bis 33. Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Boten geschickt und seine Diener, die auf ihn vertrauten, gerettet hat. Der Anordnung des Königs hatten sie sich widersetzt und gaben ihren Leib dafür, dass sie vor niemandem außer vor ihrem Gott dienen und sich niederwerfen. Die Zeichen und Wunder, die der höchste Gott mit mir getan hat, gut ist es vor mir zu sagen, seine Zeichen, wie erhaben sind sie, und seine Wunder, wie machtvoll sind sie. Seine Königsherrschaft ist eine ewige Königsherrschaft, und seine Herrschaft mit jeder Generation. Und dann haben wir das Gebet Nebukadnezars nach der Rückkehr in seinen vorigen Zustand in Daniel 4, 31 bis 32 und 34. Meine Augen erhob ich zum Himmel, mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten und den ewig Lebendigen lobte und verherrlichte ich, dessen Herrschaft auf ewig ist und seine Königsherrschaft von Generation zu Generation. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts, und nach seinem Willen tut er am Heer des Himmels und an den Bewohnern der Erde. Und niemanden gibt es, der ihm widersprechen und sagen wird, was hast du getan? Jetzt preise, erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels, dessen Taten alle Wahrheit sind, und seine Wege recht, und die, die in Stolz dahergehen, kann er demütigen. Von der Erkenntnis in Kapitel 2, dass es sich um den Gott Daniels und den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos handelt und dieser der Gott der Götter und der Könige ist, entwickelt sich seine Erkenntnis am Ende von Kapitel 4 zur Erkenntnis des Ewigen als König des Himmels, als höchstem und lebendigen Gott, der über den ganzen Kosmos herrscht. Es gibt hier einen schrittweisen Prozess eines Glaubensbewusstseins, in Kapitel 2 an einen Gott, der Menschen Geheimnisse offenbaren kann. Später, in Kapitel 3, wird er angesehen als einer, dessen Königsherrschaft ewig ist und dessen Taten beeindruckend sind. Und erst in Kapitel 4 wird seine Herrschaft bereits als absolut im ganzen Kosmos angesehen. In Kapitel 3 wird Nebukadnezars Reaktion in Form eines Preises dargestellt, der als Gebet angesehen werden kann. In Kapitel 4 verwendet er die Sprache des Preises, des Lobes, der Verherrlichung und der Erhebung. Die Entwicklung der Glaubenserkenntnis Nebukadnezars im Verlauf der Kapitel 2 bis 4 kann bezeugen, dass die Reibung zwischen Daniel und dem babylonischen König einen positiven Prozess in Babylon hervorbrachte. Und dieser ist mit einer der meiner Meinung nach zentralen Ideen des Buches verbunden. Der Aufenthalt des Volkes Israel in der Verbannung wird schließlich den Nationen zum Guten sein und eine positive Entwicklung auf eine höhere ethische und geistliche Erkenntnis hinschaffen. Ja, machen wir hier erstmal einen Einschnitt. Das ist das, was Sie zu den biblischen Texten selber schreibt und eben die Gebete der Nebukadnezars in den einzelnen Kapiteln miteinander vergleicht. Dazu Anmerkungen? Herr Müller, melden Sie sich?
Nein, mir ist das ganze Bild zusammengefallen.
Wieso?
Ich bin wieder ganz am Anfang, aber ich höre Sie. Ja, irgendwie hat man mich hier rausgeschmissen.
Okay, aber jetzt geht's wieder. Gut. Frau Herritsch.
Also die Entwicklung zeigt sich ja in diesen drei Gebeten in diesen und es ist ja eine sehr starke und dichte Entwicklung. Bleibt die?
Danach hören wir nichts mehr von Nebukadnezar und Ruf Daniel, von daher ist das schwer zu sagen. Es wird noch die Überlegung kommen, weil ja im nächsten Kapitel wir von seinem Nachfolger, also nicht dem direkten, aber einem der Nachfolger von Belshazzar hören werden, dass der ja nun gerade den Gott Israels sehr lächerlich macht und sich sehr verächtlich benimmt, dass das zumindest auf die nächsten Generationen sich offensichtlich nicht ausgewirkt hat. Aber über Nebukadnezar selber können wir es nicht sagen. Denn das ist ja natürlich schon relevante Frage, also er hat jetzt eben ein Rettungserlebnis gehabt und dann wird man fromm. Dann werden wir gleich auch noch in rabbinischen Texten sehen. Und die Frage, ob diese Frömmigkeit bleibt, wenn man gerettet ist und das Leben wieder in Ordnung ist, das kann man sich natürlich auch fragen. Kann ich sehen, wer sich da gerade meldet?
Ja, ich bin es.
Ja.
Ich wollte nur sagen, aber immerhin kann man das ja ihm zugute halten, denn manch einer macht überhaupt keine Entwicklung.
Ja.
Also, oder nur die Hälfte der Entwicklung. Und das kann man ja ihm nun zugute halten. Und ist ein anderer schillernder Punkt, der zunächst wieder mal aufblitzt.
Ja, also es bleibt sozusagen, man kann eigentlich schwer zu einem endgültigen Urteil oder eindeutigen Urteil kommen, wer dieser Nebukadnezar im Buch Daniel ist, weil er eben so unterschiedliche Gesichter hat. Aber eben durchaus kann man auch eine positive Entwicklung festmachen. Ja. Herr Müller?
Ja, ich weiß, ich zögere ein bisschen, das als Frömmigkeit zu bezeichnen, weil die Beziehung zwischen Mensch und Gott in dieser Zeit war ja nicht, wie wir heute sagen, das ist eine enge Beziehung oder sogar eine liebevolle Beziehung, die ist es nicht. Es war gang und gäbe, dass der Gott ein Starker sein musste. Und wenn ein fremder Gott stärker war als der eigene, hat man ihn relativ schnell einfach eingetauscht. Man hat gewechselt. Und das war relativ einfach, weil die
Ja.
Opfer blieben, die Tempel blieben, es wurde sonst nichts geändert, nur dass da eine andere, naja, eine andere, ein anderes Wesen oder eine andere Statur verehrt wurde. Also diese
Ja, das
Beziehung zwischen Gott und Mensch war wesentlich offener und auch fragiler, sage ich mal.
Ja, das scheint bei Nebukadnezar schon ziemlich eindeutig zu sein, dass es eben diese Wunder, die er mit Daniel und seinen Gefährten sieht und die Erfahrung, die er dann macht mit seiner Bestrafung durch Gott und seiner Rückkehr zu seiner Herrschaft, also sozusagen die Beweise der Stärke des Gottes Daniels, die bringen ihn dazu, diesen Gott anzuerkennen. Da ist ja, da ist nicht ansonsten irgendwas da, was eine persönliche Beziehung habe, sondern du bist der Stärkere, also erkenne ich dich an.
Ja, aber er schreibt hier in dem zweiten Kapitel einwandfrei der Gott der Götter. Also hat er sein Pantheon, wie Sie vorhin erwähnt haben, um eine Figur erweitert.
Ja, das sieht durchaus so aus, auch wenn es scheint, dass der Gott Israels eben den Ehrenplatz bekommt,
Das kann sein, ja,
aber es
okay.
sieht durchaus nicht so aus, dass er deswegen auf andere Götter verzichtet hat,
Ja.
ja. Ja, ich denke, sehr spannend ist eben auch der Gedanke, den Rivka Raviv hier anführt, dass dieser Gedanke der Universalität, und der Anerkennung des Gottes Israels durch andere Völker, andere Könige, dass das eben gerade in der Diaspora geschieht. Das ist auch ein Versuch der Diaspora, eine positive Deutung zu geben. Das ist ja auch ein theologisches Problem. Wir sitzen jetzt in der Verbannung, wir sind verstreut. Was kann das mit Gottes Willen zu tun zu haben? Und das haben eigentlich auch noch in moderner Zeit bis ins 19. Jahrhundert hin haben, und vielleicht auch gerade sogar im 19. Jahrhundert in Deutschland haben Rabbiner das so ausgelegt zu sagen, es ist doch eigentlich gut, dass wir über die ganze Welt verstreut worden sind, denn so konnten wir den Glauben an den einen Gott überall hinbringen. Und das ist natürlich etwas, was sich heute im Rahmen des religiösen Zionismus sehr geändert hat, wo man eben schon sagt, also eigentlich sollten wir hier in unserem Land sein und die Diaspora eher als einen Unfall oder eine Strafe zu sehen. Aber es gibt diese wirklich sehr starke Tendenz, und im Reformjudentum wird die auch durchaus heute noch vertreten, zu sagen, die Diaspora ist etwas Positives, was die Mission Israels sozusagen für die ganze Welt angeht.
Ja, aber zu dieser Mission, nenne ich es mal, zu dieser Mission braucht man Wunder. Und deshalb haben wir hier Wunder, die also in dem Heimatland, sag ich mal, gar nicht erwähnt werden.
Richtig, dass die da vielleicht auch nicht nötig wären. Und das ist natürlich auch die Frage, also die späteren Denker, die diesen Gedanken der Diaspora gemacht haben, die hatten natürlich sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, dass es keine Wunder gibt und es den Juden auch oft sehr schlecht ging in der Diaspora. Aber sozusagen das Wunder haben sie dann darin gesehen, dass trotz allem ja, die Länder, in denen sie lebten, von Religionen beherrscht wurden, die den Glauben an den Gott Israels angenommen haben. Es ist eine ganz andere Frage, ob das wegen der Verstreuung der Juden ist, aber man konnte zumindest dann auch auf diese Weise, auch wenn man keine Wunder hatte, das letztlich als das Wunder ansehen, das eben durch das Christentum und den Islam und vielleicht eben durch die Präsenz der Juden unter diesen Völkern es zum Glauben an den Gott Israels gekommen ist.
Das ist eine Frage der Macht.
Ja. Ne. Und eben auch eine Frage, wie man sich selber als Minderheit, als manchmal auch verfolgte Minderheit, wie man dabei bleibt, dass man doch den Gott verehrt, der Herr über die ganze Welt ist. Das muss man ja auch irgendwie miteinander zusammenbringen. Ja, im weiteren Verlauf von dem Text von Rivka Raviv geht es eben um diesen Text, der in Qumran entdeckt wurde, in Qumran, in den Höhlen am Nordrand des Toten Meeres. Einige haben sie sich ja auch schon in eigenen Augenschein genommen. Da sind ja seit 1948 und dann bis in die 50er Jahre alle möglichen alten Schriftrollen entdeckt worden. Einerseits eben die ältesten Handschriften, die wir haben, von den meisten biblischen Texten, nicht von allen, aber von den meisten. Und dann eben auch Texte, die zeitgenössisch aus dieser Zeit von Qumran, also vom 2. Jahrhundert vor bis zum 1. Jahrhundert nach, waren und die uns eben auch für diese Zeit, die sowohl für Juden wichtig ist, weil es eben die letzte Zeit des Zweiten Tempels ist, bevor sich das rabbinische Judentum ausbildet und natürlich für Christen als Hintergrund für das Auftreten Jesu ist. Also in dem Sinne sind die Qumran-Texte natürlich enorm wichtig und hier haben wir eben einen, der mit unserem Kapitel zu tun hat. Unter den Forschern ist die Annahme verbreitet, dass der außerbiblische Text, der in Höhle 4 von Qumran entdeckt wurde, 4Q242, und in der Forschung das Gebet Nabonids genannt wird, eine alte Tradition widerspiegelt, auf der Daniel 4 basiert. Viele Forscher haben vorgeschlagen, diesen Text und akkadische Dokumente, die das siebenjährige Exil Nabonids, des letzten Königs von Babylon, in der arabischen Wüste und vor allem in der Stadt Taima belegen, mit Daniel 4 bis 5 zu verbinden. Nach den epigraphischen Funden vertrat Belshazzar, der Sohn Nabonids, seinen Vater in den Jahren, in denen Nabonid abwesend war. Yitzhak Avishur wies auf die vielen ähnlichen Züge, inhaltlich wie sprachlich, zwischen Nabonids Gebet und Daniel 4 hin. Daneben bestehen einige bedeutende Unterschiede. Es handelt sich um ähnliche, aber nicht gleiche Namen babylonischer Könige. Nach Daniel ist Nebukadnezars Sünde das Problem des Stolzes und seiner Auffassung von Herrschaft, während im Gebet Nabonids die Sünde des Götzendienstes hervorgehoben wird, wenn auch nicht klar ist, aufgrund welcher Schuld er mit Aussatz geschlagen wurde. Nach dem Gebet Nabonids wurde er mit Aussatz geschlagen und möglicherweise wurde er aufgrund seiner Krankheit entfernt, während das Buch Daniel schweigt und die Umstände der Entfernung aus dem Königshaus nicht darlegt. Der Text beginnt mit der Überschrift, die Worte des Gebetes, das Naboni, das ist kein Schreibfehler, sondern er heißt wirklich Naboni und nicht Nabonid in dem Text, der König des Landes Babylon betete, als er aussätzig war. Im dritten Vers erwähnt er wieder das Gebet, jedenfalls in der Rekonstruktion, die Avishur vorgeschlagen hat. Wir haben ja bei den meisten Qumran-Texten das Problem, dass manche Buchstabenreihen verloren gegangen sind und die Forscher versuchen eben den Text zu rekonstruieren, aber nicht jedes Mal ist die Rekonstruktion selbstverständlich und es könnten auch andere Möglichkeiten bestehen. Also so jedenfalls die Rekonstruktion von Avishur. Aussätzig war ich 7 Jahre und den Menschen nicht ähnlich war ich, und ich betete zum höchsten Gott. In Vers 4 bis 5 beschreibt er einen Juden, der ihn lehrte, Ehre zu erweisen und große Verehrung dem Namen des höchsten Gottes. Und so schrieb ich. Aus diesen Worten erfahren wir, dass dieses Gebet dem Gebet Nebukadnezars in Daniel 4,34 ähnlich ist und dass es sich um ein Gebet handelt, das Gott preist. In Vers 7 bis 8 beschreibt er, dass er 7 Jahre lang vergebens zu anderen Göttern betete, infolge seines polytheistischen Glaubens. 7 Jahre lang betete ich zu allen Göttern aus Gold, Silber, Kupfer und Eisen, Holz und Stein und Lehm, da ich dachte, dass sie Gott sind. Die fesselnde Parallele zwischen dem Text aus Qumran und dem Gebet Nebukadnezars im Buch Daniel lehrt also, dass auch nach dem Gebet Nabonids der babylonische König im Verlauf seiner Verbannung aus dem Königshaus einen Glaubensprozess durchmachte, an dessen Ende er die Hinwendung zu anderen Göttern aufgab und am Gebet zu dem einen Gott festhielt. Dieser Text spiegelt also, wie der Text in Daniel, einen positiven Prozess wider, den der babylonische König durchmachte und dessen Höhepunkt ein großer Preis Gottes war. Ähnlich dem Erzählten in Daniel 4 ist auch der Prozess, den Nabonid durchmachte, mit einem jüdischen Weisen, der mit ihm in Kontakt stand, verbunden. Die Gebete des babylonischen Königs um Rettung in der Zeit seiner Verbannung aus seinem Haus werden auch bei Josephus erwähnt. Er hebt hervor, dass Gott sich Nebukadnezars erbarmte, dank seiner vielen Gebete und seines Flehens. Jüdische Altertümer 10, 242. Möglicherweise bezeugt diese Erwähnung eine Tradition, die sich auch im Gebet Nabonids widerspiegelte, aber es kann auch eine deutende Erweiterung von Josephus sein. Auch in dem christlichen Text Das Leben der Propheten 4,4 wird ein Gebet um Rettung in Zusammenhang mit der Erzählung in Kapitel 4 erwähnt. Nur dass der Betende dort Daniel ist und nicht Nebukadnezar. Nach diesem Text bat Daniel um Erbarmen für Nebukadnezar und rettete ihn vor seinem furchtbaren Schicksal. Und Nebukadnezar verlieh ihm als Vergeltung für sein Tun einen babylonischen Namen. Ja, soweit die Texte, die Parallelen zu Daniel haben vor der rabbinischen Tradition und eben besonders der wichtige Text, der im Qumran gefunden worden ist. Dazu Anmerkungen. Brigitte.
Ja, das ist ja erstmal ziemlich interessant und spannend, dass es da eine Parallele gibt, die auch wahrgenommen wird, weil das, was wir als historische Bibelwissenschaft kennen, habe ich bis jetzt jedenfalls noch nicht gesehen, dass es das in der jüdischen Auslegung auch so gäbe. Oder wie ist es?
Ja, natürlich die heutige akademische Auslegung an israelischen Universitäten, die ist natürlich durchaus auch so. Und der Text ja auch von Rivka Raviv ist ja auch modern. Es ist natürlich insofern nicht so problematisch, Daniel ist nicht die Tora. Also niemand behauptet, es ist am Sinai gegeben worden, dass das irgendwann verfasst worden ist. Ist klar, und von daher ist das auch für orthodoxe Juden nicht notwendigerweise kritisch, diese Parallelen zu sehen. Und natürlich war das etwas, was traditionelle Ausleger wie Abarbanel nicht wissen konnten, denn Abarbanel kannte weder die babylonischen Inschriften noch die Texte von Qumran. Das war also etwas, was wir erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts, die babylonischen Texte sind etwas früher, aber auch erst im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Also man wusste einfach auch, niemand wusste von der Existenz dieser Texte vorher. Und das hat dann natürlich neue Möglichkeiten gegeben. Und gerade hier natürlich, einerseits hat uns unser Wissen, ich glaube auch die früheren Ausleger hatten eben auch nicht das Problem, sich fragen zu müssen, ob der Nebukadnezar das wirklich passiert ist, weil sie keine, na gut, es gab römische Geschichtsschreibung, es gab schon Geschichtswerke, die man ja kannte aus der römischen griechischen Zeit, aber Man hatte keine wirklichen babylonischen Quellen. Die sind eben alle wesentlich später. Und von daher war die Frage, also einerseits, weil sie sowieso sich gesagt hätten, ja, es geht uns ja nicht um historische Fakten, sondern um einen theologischen Text. Aber sie hatten eben auch nicht sozusagen babylonische Chroniken, die das Gegenteil erzählen. Also das hat das Problem auch entschärft irgendwo. Und das hat sich natürlich geändert, seit diese Texte aufgetaucht sind und eben die Frage auftauchte, wie kann das sein, dass das hier erzählt wird von Nebukadnezar, wenn es überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt. Und jetzt natürlich diesen Text aus Qumran, das Gebet von Nabonid zu kennen, das gibt einen sozusagen ein Glied zwischen den babylonischen Texten und der Bibel, zu sagen, ja, wir wissen von einem babylonischen König, der mehrere Jahre von seinem Königsthron verschwunden ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das dann anzunehmen, dass das, was ursprünglich eben zu Nabonid gehörte, aus welchen Gründen auch immer auf Nebukadnezar übertragen worden ist. Und ein Grund, der mir jetzt eben spontan einfällt, wäre, weil eben Nebukadnezar so wichtig ist. Und vielleicht auch eben der Wunsch, gerade eben die Demütigung gerade des Königs, der den Tempel zerstört, dann auch wenn das in Daniel selber nicht erwähnt wird, aber das sicher irgendwo im Hintergrund steht, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird.
Ja, ich meine, es ist ja klar, dass eine Auslegungs Leute, die das Anliegen haben, Texte auszulegen, die haben nicht in erster Linie ein Interesse daran, irgendwelche historischen Hintergründe herauszufinden und erst recht nicht im 15. Jahrhundert, wo sie vieles ja gar nicht wissen können. Ne? Aber heute, sagst du, ist das normal, dass
Ja, also wie
danach.
gesagt, nicht bei der Tora, da tun sich manche Orthodoxen durchaus schwer zu sagen, dass das nicht eine direkte göttliche Offenbarung ist, obwohl es da auch sich vieles geändert hat. Aber was die übrigen Texte der Bibel angeht, die, wo eben auch der Talmud sagt, die sind von dem und dem geschrieben worden, also dann zu sagen, vielleicht sind sie auch von jemandem anders geschrieben worden, das ist nicht so kritisch, weil es eh klar ist, dass sie zwar inspiriert, aber von Menschen geschrieben sind.
Ja.
Von daher. Und ich denke, gerade im Buch Daniel ist es schon, das werden wir auch noch mehr im zweiten Teil sehen, ist es schon wichtig, das wirklich mit historischen Realitäten zusammenzubringen. Denn das Buch will eine heilsgeschichtliche Lesung der Geschichte bringen. Und von daher ist gerade beim Buch Daniel, da kann man nicht, im Buch Esther kann man sagen, okay, kein Problem, das ist halt nie, man wollte was davon erzählen, kein Problem, dass das nie geschehen ist. Aber bei Daniel ist schon klar, man will mit einer bestimmten historischen Situation eine Erklärung geben. In dem Sinne, wir werden das auch nachher in den späteren Kapiteln noch sehen, wie man auch ganz deutliche Hinweise auf die hellenistische Periode dann findet, die auch teilweise sehr genau sind. Herr Müller, hatten Sie sich gemeldet?
Ja, also ich stolpere ein bisschen über die Aussage, die Daniel dem Nebukadnezar als Ratschlag gibt, gib Almosen und ich sag mir, gib Almosen und deine Sünden werden dir vergeben. Ist das jüdischer Glaube? Durch Tzedakah, also durch Almosen geben, zu
Doch.
sühnen?
Die Verzeihung Gottes zu erlangen, das ist einer der zentralen Texte in der Rosh Hashanah und Yom Kippur-Liturgie, wo es eben gerade an der Stelle, wo ganz dramatisch das Gericht beschrieben wird und dass Gott das Urteil über alle spricht. Und dann heißt es, und Gebet und Tfilah und Tzedakah, das dritte. Gebet und wohltätiges Tun, also Almosen und Umkehr, wenden das böse Urteil ab. Also das gute Taten tun, Almosen zu geben, ist eine von den drei Möglichkeiten, die angeführt werden, um Gott gnädig zu stimmen, neben dem Gebet und der Umkehr.
Aber immer geballt zusammen.
Ja,
Oder
normalerweise nimmt man die
einzeln.
drei zusammen. Es wäre schon sozusagen einfach nur Geld zu
Ja,
verstreuen,
das ist eine
damit Gott
Bezahlung,
mir die
ja.
Strafe erlässt, passt natürlich irgendwo nicht. Das ist klar. Es sollte schon die richtige Gesinnung dabei sein. Aber umgekehrt eben auch zu sagen, Also einfach nur sagen, ich kehre jetzt um, tut mir leid, und nichts zu tun geht auch nicht. Also da ist in dem Sinne dann Almosen geben, also konkret etwas tun, etwas von seinem eigenen Vermögen zu geben, anderen Leuten zu helfen, soll eben auch ein konkreter Ausdruck dafür sein, dass man sein Verhalten ändert. Denn es geht ja auch in der Frage, geht ja auch nicht immer nur darum, wie man sich Gott gegenüber benommen hat, sondern auch, wie man sich den Mitmenschen gegenüber benommen hat. Das spielt ja auch eine wichtige Rolle. Und in dem Sinne ist Almosen geben dann auch ein ganz konkretes Anzeichen. Ich verhalte mich jetzt anders, als ich es früher getan habe. Aber die drei Dinge sollten eben zusammengehen, ja.
Nach dem Prinzip, wenn du zwei Hemden hast, dann gib eins davon dem, der nur eins hat.
Zum Beispiel könnte man sagen, oder eventuell auch mehr, je nachdem, wie viel Vermögen man hat. Ja, das ist ja auch interessanterweise auch für, an Yom Kippur, die zur Bibellesung, also als Torahlesung wird Levitikus 16, der ganze Ritus, den der hohe Priester an Yom Kippur im Tempel vollzieht, gebracht. Und dann kommt eine Prophetenlesung aus Jesaja, wo es heißt, ich habe kein Interesse an eurem Fasten. Und wenn ihr nur fastet und dabei weiter Unrecht tut, dann könnt ihr es auch gleich sein lassen sozusagen. Und stattdessen kleidet den Armen, speist den Hungrigen. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Und das ist schon, die Rabbinen haben das nicht zufällig als Prophetenlesung zu diesem so stark kultischen Text von Levitikus 16 genommen, weil sie eben sagen wollen, es gehört beides dazu. Es gibt, okay, es gibt einen Ritus, es gibt gewisse Vorschriften, wie man sozusagen formell umkehren soll, aber das Allerwichtigste ist, sich anständig den anderen Menschen gegenüber zu benehmen und da zu zeigen, dass man zwischenmenschliche Dinge auf die richtige Weise tut.
Ja, und deshalb sind ja auch die meisten Propheten, sind ja Sozialkritiker.
Ja, genau. Ja. Sie kreiden natürlich auch den Götzendienst an, aber mindestens genauso geht es um soziale Verbrechen und auch immer wieder Blutvergießen ist auch etwas, was auftaucht. Ja, dann sehen wir uns noch an, wie Kapitel 4, beziehungsweise der Traum noch in den Midrashim, das Gebet Nebukadnezars in den Midrashim beurteilt wird. Unter den Verfassern der Midrashim haben einige Nebukadnezar für sein Gebet in Daniel 4 gerühmt und andere ihn gerügt. In Leviticus Rabbah wird eine Tradition angeführt, die dieses Gebet nicht genug preisen kann. Diese Tradition befindet sich im Kontext von homiletischen Auslegungen zu den vier Königreichen, die das Frevlerische des vierten Königreichs hervorheben. Eine dieser Auslegungen ist eine Tradition, die die drei ersten Königreiche positiv auslegt auf die drei Tiere, die in Levitikus 11, 4 bis 6 erwähnt werden. Das Kamel, der Klippdachs und der Hase. Also es sind alles die Liste der nicht koscheren Tiere, die man nicht essen darf. Aber trotzdem kommen die Tiere hier ganz gut weg. Eine andere Auslegung. Das Kamel, das ist Babylon. Und hier wird jetzt erklärt, sozusagen, warum es nicht koscher ist, denn es ist einerseits wiederkäuend, aber es ist kein Paarhofer. Denn es ist wiederkäuend, das heißt, es lobt den Heiligen, gepriesen sei er. Den Klippdachs, das ist Medien, denn er ist wiederkäuend, das ist den Heiligen, gepriesen sei er lobt. Den Hasen, das ist Griechenland, denn er ist wiederkäuend, das ist den Heiligen, gepriesen sei er lobt. Das Schwein, das im folgenden Vers kommt, das ist Edom und es ist nicht wiederkäuend. Das heißt, dass es den Heiligen, gepriesen sei er, nicht lobt. Das steht natürlich im Hintergrund, bei Daniel gehen die vier Reiche ja nur bis Griechenland. Also das ist Babylon, Persien und Medien getrennt und dann Griechenland. Und natürlich später, als Rom dazu kam und als Edom gesehen wurde, hat man dann Persien und Medien zusammengenommen, um bei den vier Königreichen zu bleiben. Und dann ist Edom ja die christliche Herrschaft und das ist die Herrschaft, unter der man immer noch lebt in der Zeit, wo der Midrasch geschrieben ist. Und darum kommt Edom besonders schlecht weg. Als Beispiel für den Preis des Königreichs Babylon an den Heiligen, gepriesen sei er, führten die Ausleger das Gebet Nebukadnezars in Daniel 4 an. Eine andere Auslegung. Das Kamel, das ist Babylon, denn es ist wiederkäuend. Das heißt, es lobt den Heiligen, gepriesen sei er. Rabbi Berechia und Rabbi Chalbo im Namen von Rabbi Yishmael Bar Nachman. Alles, was David im Einzelnen ausführte, fasste jener Frevler in einem Vers zusammen. Jetzt preise, erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels, dessen Taten alle Wahrheit sind und seine Wege recht. Und die, die in Stolz dahergehen, kann er demütigen. Das ist also das Gebet Nebukadnezars und jetzt wird der Vers in 7 Teile auseinandergenommen, die man in den Psalmen, die ja David zugeschrieben werden, findet. Preise Jerusalem den Ewigen, Psalm 147, 12. Ich erhebe dich, Ewiger, denn du hast mich heraufgezogen, Psalm 30, 2. Und ich verherrliche den König des Himmels, der Ewige ist König, es zürnen die Völker. Psalm 99, 1, dessen Taten alle Wahrheit sind, um deiner Gunst und deiner Wahrheit willen, Psalm 115, 1, und seine Wege recht, er wird die Völker in Gradheit richten, Psalm 96, 10, und die, die in Stolz dahergehen, der Ewige ist König, Stolz hat er angelegt, Psalm 93, 1, kann er demütigen, und alle Hörner der Frevler werde ich abhauen. Psalm 75, 11. Der Ausleger fand in Nebukadnezars kurzem Gebet nicht weniger als 7 Verbindungen zu zentralen Gedanken, die in 7 verschiedenen Psalmen des Psalmenbuchs zum Ausdruck gebracht werden. Und dies belegt seinen spirituellen Rang. Und dennoch zeigt sich ein kritischer Ton, wenn man zwischen den Worten Rabbi Berechias und Rabbi Chalbos im Namen von Rabbi Yishmael Bar Nachman und der wiederkehrenden Struktur der Tradition, denn es ist wiederkäuend, dass es den Heiligen gepriesen sei, erlobt, der jeder kritische Ton fehlt, vergleicht. In den Worten Rabbi Berechias wird Nebukadnezar als jener Frevler bezeichnet. Und diese Bezeichnung tut den beeindruckenden Vergleich mit den Psalmen Abbruch. In einer späteren Entwicklung der Worte Rabbi Berechias im Midrasch zu den Psalmen wird ein neues Argument gegen den Preis Nebukadnezars vorgebracht. Rabbi Berechia sagte im Namen von Rabbi Schmuel, alles, was David im Psalmenbuch ausgelegt hat, hat jener Frevler in einem Vers zusammengefasst. Der Heilige gepriesen sei, er sagte zu ihm, gestern hast du gesagt, und wer ist ein Gott, dass er euch aus meiner Hand retten könne? Daniel 3,15. Und jetzt sagst du vor mir Preis? Ich habe keinen Gefallen an dir und nicht an deinem Preis. Und wer ist passend, mich zu preisen? Israel, wie es heißt, dieses Volk habe ich mir geschaffen, mein Lob werden sie erzählen. Jesaja 33,21. Nach dem Midrasch hat Nebukadnezar einen doppelten Makel. Einen Makel in seinem Glauben, dass er die Macht des Gottes der Gefährten Daniels, sie aus dem Feuerofen zu retten, leugnete. Und einen Makel in seiner Abstammung, denn diejenigen, die würdig sind, Gott zu preisen, sind Israel und niemand anders. In einer Tradition im Midrasch Tanchuma gestalten die Weisen das Gebet Nebukadnezars nicht als Dankgebet, sondern als Gebet, das er im Augenblick irgendeiner Bedrängnis betete, und es befindet sich nicht an seiner chronologischen Stelle in der Erzählung. Nebukadnezar sagte, als er in Bedrängnis war, jetzt preise, erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den Gott des Himmels, dessen Taten alle Wahrheit sind und seine Wege recht. Und die, die in Stolz dahergehen, kann er demütigen. Als er sich in Größe sah, begann er sich stolz zu zeigen. Der König antwortete und sagte, ist dies nicht das große Babylon? Stark habe ich sie erbaut als Königshaus aufgrund meiner Kraft und zu Ehre meiner Pracht. Der Heilige gepriesen sei, er sagte zu ihm, zeigst du dich noch stolz, wie es heißt, noch war das Wort im Mund des Königs und eine Stimme fiel vom Himmel. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, die Königsherrschaft ist dir fortgenommen. Denn solange die Frevler in Bedrängnis sind, demütigen sie sich. Ist die Bedrängnis vorbei, kehren sie zu ihrer Verderbtheit zurück. Diese kritische Auslegung hat das Dankgebet ins Gegenteil verkehrt. Und es wird als Beweis dafür angeführt, dass, solange die Frevler in Bedrängnis sind, sie sich demütigen. Auf diese Weise wurde Nebukadnezars Gebet in einen Beweis für seine Sündhaftigkeit umgewandelt. Diese Traditionen bringen meiner Einschätzung nach eine Tendenz zum Ausdruck, die die Bewunderung der Leser für den positiven Wandel, den Nebukadnezar in den Kapiteln des Buches durchmachte, verringern möchte und sie daran erinnern will, dass es sich um jenen Frevler handelt, der den Tempel zerstört hat. Die kritische Sicht des Gebetes Nebukadnezars hat eine gewisse Grundlage in der Fortsetzung des Schrifttextes, die sich mit dem Gelage Belshazzars, der als Nachfolger Nebukadnezars dargestellt wird, befassen und sowohl seinen Glauben an Götter als auch seine Geringschätzung des Gottes Daniels bezeugen. Mit anderen Worten, der positive Wandel Nebukadnezars hat sich nicht auf die Tage seines Erben Belshazzar ausgewirkt. Ja, soweit die Midrashim, die durchaus unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Grade von positiver oder negativer Deutung des Gebetes von Nebukadnezar haben. Dazu Anmerkungen. Herr Müller?
Ja. Denn diejenigen, die würdig sind, Gott zu preisen, sind Israel und niemand anders. Das ist eine Ausschließlichkeitserklärung.
Ja. Da sieht man, wie wir es ja auch schon bei Ababanets Interpretation von Jona gesehen haben, die rabbinische Tradition ist nicht immer glücklich mit dem Universalismus und man versucht manchmal wieder auf seine eigene Besonderheit zurückzukehren. Denn im Grunde genommen nach allem, was wir gerade über Daniel gehört haben, es ist ja gerade der Sinn der Sache, dass alle Menschen den Gott Israels preisen sollen. Das ist eigentlich, was der Gott Israels will. Und hier kommt jetzt plötzlich die Behauptung rein, nein, das will er überhaupt nicht.
Ich habe mich darüber gewundert, dass ausgerechnet nur das Buch der Psalmen benutzt wird als Bezug, um das Gebet zu interpretieren. Sind andere Bücher, gut, die Psalmen enthalten im Wesentlichen Gebete und bieten sich von daher natürlich an von der Fülle der möglichen Zitate. Aber mich wundert es schon, dass es sozusagen ganz ausschließlich jetzt sich auf das Psalmenbuch bezieht und keine Stellen aus anderen Büchern des Tanach oder aus anderen Büchern aufgeführt werden.
Man hätte natürlich Gebete auch in anderen Büchern finden können oder sonstige auch prophetische Texte. Aber ich glaube schon, also einmal, wie Sie sagten, natürlich die meisten Gebete findet man im Buch der Psalmen, das macht es einfach. Und wohl auch eben um eine Person, eben David Nebukadnezar gegenüberstellen zu können. Und David gilt nun mal eben als der Verfasser der Psalmen und wird da ja auch hoch gelobt für. Und das hat sich ja in dem Moment, sozusagen, wo man sich dafür entschieden hat, ihn als Gegenpol hinzustellen, ist eigentlich klar, dass man nur Psalmen anführen wird. Nee,
Wie
Frau
definieren
Kuhn hatte
wir?
ja vorhin auch gesagt, dass er eigentlich die Entwicklung Nebukadnezars in seinen Gebeten recht positiv aussieht. Und hier jetzt bei den unterschiedlichen Auslegungen der Midraschim sehen wir, manche sehen es ja so und manche wollen es nicht so sehen. Ja, Sie melden sich gleich dazu. Frau Krüger-Dohm. Frau Potz, gibt es ein paar Probleme mit Internet?
Ich wundere mich, dass diese Worte des Nebukadnezar eben auf Psalmworte zurückzuführen sind. Wieso kennt er die Psalmen?
Das wäre doch eine interessante Frage, die man dazu stellen könnte. Also das, ja, so nach dem Motto, biblische Texte kennen einander, wird das so gesehen. Und natürlich haben Sie recht, aber es wird eben eigentlich eine große Gelehrsamkeit und Kenntnis der Gebete Davids gesehen. Und das alleine sollte schon positiv gelten, ja.
Ja, okay.
Herr Müller.
Wie definieren wir eigentlich heute das schöne Wort Frevler? Was ist denn, wir benutzen es ja gar nicht mehr. Das ist
Ja,
im Hebräischen
schlagen Sie
haben.
selber vor. Ich bin nicht sicher, ob es
Was
eine
ist das,
eindeutige.
ein Frevler in seiner Sündhaftigkeit? Was
Mein
ist das?
Gefühl ist, dass man zumindest Frevel wahrscheinlich nur für Sünden Gott gegenüber benutzen wird. Für mich dann, in welcher Hinsicht auch immer. Man würde wahrscheinlich Frevel gegenüber jemandem, der sich seinen Mitmenschen nicht gegenüber in Ordnung verhält, würde man wahrscheinlich weniger Frevel sagen. Weil, vielleicht auch, weil es eben ein altmodisch gewordenes Wort ist und man das dann eher in eben einem religiösen Kontext gebraucht.
Kann ich einem Gott gegenüber freveln, ohne an ihn zu glauben?
Sozusagen, Gott sieht das als Frevel an. Natürlich, der Frevler selber sieht sich ja auch nicht als Frevler.
Ja, da ich nicht an ihn glaube, kann es mir egal sein.
Naja, klar, das ist natürlich sozusagen kein eigenes Selbstverständnis, sondern ein Etikett, das von außen aufgeprägt wird, von Leuten, die es anders sehen.
Ich habe eine Frage, welches ist das hebräische Wort für Frevel?
Rascha.
Rascha.
Ja, weil das ist das, was ich normalerweise mit Frevler übersetze, wenn es eben nicht konkret Sünder oder sowas heißt. Also auch mein Versuch, einigermaßen einheitlich die unterschiedlichen Begriffe für Sünder, Frevler etc. zu bringen. Frau Heretsch.
Ich bin noch mal bei den koscheren Tieren, also auf Seite 7.
Beziehungsweise den Nicht-Koscheren, die aufgeführt werden, die sind alle nicht koscher.
Die sind nicht koscher.
Ja, es heißt sozusagen, das Prinzip ist, koscher sind Tiere, die sowohl Wiederkäuen als auch
Ja.
gespaltene Hufe haben. Und danach werden eben Beispiele gebracht und die ersten drei, die wir haben, die haben sozusagen ein koscheres Merkmal, die sind Wiederkäuer, aber sie
Ja.
sind keine Paarhufer. Das
Ja.
stimmt nicht immer alles biologisch, aber sozusagen nach heutigen biologischen Erkenntnissen funktioniert die Definition nicht unbedingt, aber das ist die Definition, die der biblische Text selber gibt. Und das Schwein ist insofern halt schlimmer in Anführungsstrichen, weil es nach der biblischen Definition weder Wiederkäuer noch Paarhufer ist.
Gibt es noch mehr koschere Tiere? Das ist eigentlich meine Frage.
Koschere Tiere
Also
sind,
die wiederkäuend sind.
ja, also die werden in dem Text in Levitikus nicht extra erwähnt, aber als koschere Tiere gelten eben Rinder, Ziegen, Schafe, was haben wir noch? Auch noch mal, ich glaube, Rehe würden so, glaube ich, auch
Ja.
als koscher gelten. Das ist es auch schon so mehr oder weniger. Also zumindest was eben. Plus Geflügel hat nochmal eigene Regelungen und Fische, aber sozusagen als Tiere, die Fleisch haben, das sind im Wesentlichen diese.
Also ich fand jetzt gut, dass die drei auch als koschere Tiere genannt sind.
Sozusagen, man versucht ihnen, obwohl sie nicht ganz koscher sind, aber man versucht ihnen einen positiven Teil abzugewinnen. Ja.
Ja. Und diese Hinweise auf die Psalme, die habe ich so als ein positives Feuerwerk erlebt, einfach auch nochmal nachzulesen oder auch ein bisschen in Meditation mit reinzubringen. Eignen sich die dazu?
Doch, durchaus.
Ja.
Und das ist eigentlich auch das Kompliment, das Nebukadnezar gemacht wird, dass er es geschafft hat, eigentlich was so viel in den Psalmen gesagt wird, sozusagen einen prägnanten Satz zusammenzufassen und den man dann umgekehrt natürlich auch wieder meditativ ausweiten kann und sich von da zu den Psalmen führen lassen kann.
Ich denke so gerade an einen Karmel, wo wir so einmal im Jahr auch hingehen, die ja auch gerade sehr viel aus dem Psalmen lesen. Und ich wollte nur sagen, es hat mich gefreut.
Frau Krüger,
in einem Feuerwerk hier nochmal,
ja, schön.
Also auch wiederzufinden. Ansonsten finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, so in die Texte reinzukommen, aber das klappt schon mit der Zeit.
Ja, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, wenn man es eben nicht kennt. Und die rabbinischen Texte haben immer im Hintergrund immer alle möglichen Dinge, die sie als selbstverständlich und bekannt voraussetzen. Und das ist halt nicht immer der Fall. Und bei allem, wie ich versuche, das reinzubringen. Aber man kann sich eben reinhören und reinlesen so langsam. Ja, Frau Krüger.
Ja, ich wollte nur fragen, das hebräische Wort für Frevel, gibt es denn von seiner Etymologie her eine Definition?
Wird mir jetzt nicht einfallen. Es gibt kein Verb dazu. Es gibt eine andere Verbform davon. Eine Hifil-Form, die heißt, die benutzt man auch im modernen Hebräisch, jemanden schuldig sprechen. Und da ist es völlig säkular, da hat es nicht mehr mit Frevel zu tun. Aber sozusagen in der Grundbedeutung gibt es kein entsprechendes Verb. Und von daher, es gibt sicher Leute, die versucht haben, aus der Wurzel was zu machen, aber es ist nicht was, was einem sozusagen was sofort nahelegt. Nein.
Okay, danke.
Herr Müller, hatten Sie sich nochmal gemeldet?
Nein.
Okay. Gut. Ja, also es bleibt spannend mit den Texten von Daniel. Und auch wenn wir uns mit diesem Kapitel von Nebukadnezar verabschieden, haben wir dann im nächsten Kapitel Belshazzar mit seinem Gastmahl und der Hand, die was Rätselhaftes schreibt. Also wird auch hoffentlich spannend werden. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche.
Danke, gleichfalls.
Tschüss.